Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der CDU-Spenden- und Finanzaffäre gerät Altbundeskanzler Kohl immer weiter in die Enge. Parallel zu neuen Enthüllungen mehren sich die Stimmen in der Partei, die ihm nahelegen, nach dem Ehrenvorsitz auch sein Bundestagsmandat niederzulegen. Entsprechende Forderungen kamen heute vom saarländischen CDU-Chef Müller und von Präsidiumsmitglied Christa Toben für den Fall, dass Kohl die Namen bisher geheimer Spender nach wie vor nicht preisgeben will. Bei einer Veranstaltung der Hamburger Handelskammer rechtfertigte Kohl am Abend sein Schweigen über die anonymen Geldgeber.
Die Buhrufe ignorierte er hartnäckig. So wie auch die Fragen der Journalisten. Heute, am Tiefpunkt seiner Karriere, wollte Kohl sich feiern lassen. Und die Hamburger Kaufleute taten ihm den Gefallen. Ehrten ihn als verdienten Europäer mit einer Kammermedaille. Fast unerwartet spricht Kohl seine persönliche Situation an.
Natürlich habe ich Fehler gemacht. Ich habe mich dazu bekannt und zahle auch dafür im weitesten Sinn des Wortes jeden Tag in meinen persönlichen Lebensumständen.
Und dann der Satz, dessen Wahrheitsgehalt zurzeit geprüft wird.
Ich war in all diesen Jahren niemals bestechlich. Und jeder, der mich kennt, weiß das.
Bestechlich oder nicht, von wem Kohl Spenden angenommen hat, sagte er, Ehrensache nicht.
So wie ich es verstehe, andere mögen es anders verstehen, gehört für mich und zu meiner Ehre, dass ich ein gegebenes Wort halte.
Anschließend kehrte der Altkanzler und nicht mehr Ehrenvorsitzende zu seinem Lieblingsthema zurück, Deutschlands Zukunft in Europa. Er kritisierte die hohe Arbeitslosigkeit und ließ seine Worte in die Weiten der Globalisierung gleiten. Auch wenn sich die Hamburger Politprominenz nicht sehen ließ, heute gefiel sich Helmut Kohl noch einmal in der Rolle des hochgeehrten Staatsmannes. Heute noch einmal.
Einen Tag nach der großen Krisensitzung der CDU ist die Affäre um Spenden und schwarze Konten brisanter denn je. Heute gab es neue schlechte Nachrichten. Danach steht die Bundespartei vor weiteren Rätseln um ihr Finanzgebaren. Wie es hieß, sind über die bislang bekannten Beträge hinaus zusätzliche beträchtliche Summen aufgetaucht, deren Herkunft nicht geklärt ist. Ende der Woche wird der Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfer erwartet.
Hinter diesem Fenster bekamen die Mitglieder des CDU-Vorstandes schon gestern die erschreckende Mitteilung. Der Finanzskandal weitet sich noch mehr aus. Denn auf den Unionskonten lagerten bis zu 10 Millionen Mark mehr als bisher angenommen. Das haben die Wirtschaftsprüfer festgestellt, die sich nun im CDU-Auftrag auch die Jahre 89 bis 93 vorgenommen haben. Die Herkunft des Geldes ist völlig unklar, es gibt dafür keine Belege.
Dieser Teil ist ja bis jetzt noch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Ich glaube, wir sollten da dann auch bis zu den Gremiensitzungen warten. Auf jeden Fall sind dort noch einmal Einnahmen zu erwarten, deren Herkunft bis heute nicht geklärt ist.
Auffallend ist, dass diese Summen weit höher sind als die Gelder, deren Erhalt Helmut Kohl für die späteren Jahre schon öffentlich einräumen musste. Die CDU-Spitze soll am Wochenende den Abschlussbericht über die schwarzen Konten ihres früheren Vorsitzenden bekommen. Schon jetzt ist klar, dass dabei viele Fragen offen bleiben werden. Doch neue Fragen wirft der Verkauf der Leuna-Raffinerie im Jahr 92 an die Franzosen auf. Die Genfer Staatsanwaltschaft hat die deutsche Justiz in Augsburg um Hilfe bei der Ermittlung gegen mehrere CDU-Politiker gebeten, die angeblich dabei bestochen wurden. Wie der frühere Kanzleramtsminister weisen sie jedoch alle diesen Verdacht zurück.
Ich habe keine Gelder entgegengenommen. Und gegebenenfalls werde ich gegenüber der Staatsanwaltschaft Augsburg meine Vermögensverhältnisse und Kontenbewegungen in geeigneter Form offenlegen.
Die krisengeschüttelte CDU kommt damit nicht zur Ruhe. Und das System der schwarzen Konten unter Helmut Kohl, so zitierte CDU-Chef Wolfgang Schäuble jetzt die Wirtschaftsprüfer, sei typisch für Praktiken, wie sie bei Geldwäsche üblich seien.
Auch bei der CDU in Hessen nehmen die Ungereimtheiten kein Ende. Wie Ministerpräsident Koch heute einräumte, ist offenbar mehr Geld auf dubiosen Wegen in die Parteikasse geflossen, als der frühere Bundesinnenminister Kanter eingestanden hat.
Aufklärung scheibchenweise. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch auch heute mit neuen Details zur Finanzaffäre. Bei den Einnahmen der Partei seien Spenden verbucht, die wahrscheinlich von dem Schweizer Konto stammten. Beträge im fünfstelligen Bereich.
Wir haben im Augenblick den Eindruck, aber wir können es nicht belegen aufgrund der Tatsachen, denn wir haben noch keine Belege, dass ein Teil dieser Mittel in einem schmalen Umfang, aber immerhin, aus einer solchen Quelle stammen kann.
Koch geht inzwischen davon aus, dass neben Manfred Kanter, dem Steuerberater Weihrauch und dem Schatzmeister Prinz Wittgenstein auch weitere Mitarbeiter der Partei etwas über die Konten wussten. Franz Josef Jung, heute Leiter der Staatskanzlei und in den Jahren 87 bis 91 Generalsekretär der CDU in Hessen, will bis zum vergangenen Freitag aber nicht über die Finanztransfers informiert gewesen sein.
Ich habe nicht nach einer einzigen beispielsweise auch mal Spende nachgefragt, wer sind die Spender oder was weiß ich. Ich kann Ihnen keinen einzigen Namen nennen, außer das ist die Sache, das hat der Schatzmeister gemacht und damit hatte ich nichts zu tun.
Auch im Rechtsausschuss des Landtags war die Affäre heute ein Thema. Justizminister Christian Wagner, CDU, musste eine Missbilligung einstecken. Er hatte behauptet, Manfred Kanter sei strafrechtlich nicht zu belangen. Auch die FDP, Koalitionspartner der Christdemokraten in Hessen, unterstützte die Rüge.
Vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zur Flugaffäre hat heute die erste Zeugin ausgesagt. Die Witwe des Chefs der Charterfluggesellschaft Wichmann berichtete detailliert über mehrere Flüge von Regierungsmitgliedern. Die Rechnungen seien alle an die WestLB gegangen. Bundespräsident Rau ließ erneut über seine Anwälte erklären, er sei nicht auf Kosten der WestLB privat geflogen.
Gefragt und von manchen mittlerweile gefürchtet. Sabine Wichmann, cool und selbstbewusst, spricht sie über die Abläufe der Ministerflüge detailliert, bisweilen amüsant. Finanzminister Schleuser und andere in Gummistiefeln und Angelausrüstung habe sie an Bord gebracht, auf einem Flug nach Sylt. Bei einem anderen Flug über Innsbruck hätten die Piloten Schleusers Klappverrat an Bord nehmen sollen. Er wolle im Anschluss zu seiner Yacht. Alles über die zwei privaten, von Schleuser schon eingeräumten Flüge hinaus. Und alles sei von der WestLB bezahlt worden. Falls die Steuerfahndung ins Haus käme, habe Schleuser gebeten, die Rechnung zu ihm privat zu schicken, wenn nicht wie üblich an die WestLB. Die habe angewiesen, bei Politikerreisen keine Namen mehr zu notieren. SP, spezielle Personen oder Gäste, so lauteten dann die Bezeichnungen. Auch nach 7 Stunden cool und präzise und auf fast alle wirkte sie auch glaubwürdig.
Wann genau diese Flüge stattgefunden haben, mit welchen Personen sie stattgefunden haben, wer an Bord war, zu welchen Zeitpunkten zurückgeflogen worden ist, das können wir aufgrund der Aussagen, die Frau Wichmann gemacht hat, nun aus den Akten sehr gezielt überprüfen. Das werden wir auch tun.
Heute Nachmittag haben wir einiges zusätzlich über Passagierlisten gehört, von denen Herr Schleuser gesagt haben soll, sie seien vernichtet worden. Der Sache müssen wir natürlich nachgehen. Das ist ja ein erheblicher Vorwurf. Das werden wir aufklären durch Zeugenbefragung.
Die SPD hält die Zeugin eher für unglaubwürdig. Sabine Wichmann sprach außerdem über vermeintliche Privatflüge von Johannes Rau. Doch dafür reichte der Tag nicht. Fortsetzung am Freitag.
Die Bundesregierung hat strengere Richtlinien für Rüstungsexporte beschlossen. Danach wird der Beachtung der Menschenrechte im Empfängerstaat künftig besonderes Gewicht beigemessen. Grundlage für die Beurteilung werden nicht nur die Lageberichte des Auswärtigen Amtes, sondern auch von Menschenrechtsorganisationen sein. Die Konsensverhandlungen zum Atomausstieg sollen Anfang Februar wieder aufgenommen werden. Bundeskanzler Schröder will dann in einem Sondierungsgespräch mit den Chefs der größten Stromkonzerne über die Zukunft der Atomkraft reden. Eine Ministerrunde verständigte sich heute mit der Festlegung von bestimmten Betriebszeiten auf die Marschroute für die Verhandlungen.
Der Umweltminister auf dem Weg zum Kanzler. Gesucht wird eine gemeinsame Position für den Atomausstieg. Die Justizministerin bestätigt, dass die Laufzeit der Kernkraftwerke auch nachträglich befristet werden darf. Die Runde im Kanzleramt einigt sich auf ein Angebot an die Energiewirtschaft.
Der Bundeskanzler wird die Unternehmen am 4. Februar von dem Angebot in Kenntnis zu setzen, über einen Konsens zu verhandeln, auf der Basis von einer Befristung der Laufzeit auf 30 Jahre.
30 Jahre Laufzeit und für Kraftwerke wie Obrichheim, die jetzt schon älter sind, 3 Jahre Übergangszeit. Die Energiewirtschaft lehnt dieses Angebot rundweg ab.
Also wir haben immer gesagt, dass 30 Kalenderjahre mit uns nicht zu machen ist. Ich habe gestern gesagt, es ist mit mir persönlich nicht zu machen. Und ich denke, das weiß die Bundesregierung.
Der Kanzler trotzdem gut gelaunt nach der Einigung im Kabinett, aber er hat auch Umwelt- und Wirtschaftsminister beauftragt, nach Detaillösungen zu suchen, die das Angebot für die Industrie doch noch akzeptabel machen. Werden keine Verbesserungsvorschläge gefunden, sind die Chancen für einen Ausstieg im Konsens denkbar schlecht.
Der staatliche französische Stromkonzern EDF ist in den deutschen Energiemarkt eingestiegen. Für 4,7 Milliarden Mark kaufte er die Landesanteile an der Energie Baden-Württemberg in Höhe von 25,01%. Der Vertrag wurde heute in Stuttgart unterzeichnet. EDF sicherte die Eigenständigkeit des Unternehmens und den Erhalt der rund 12.000 Arbeitsplätze zu. Kritiker des Vertrages befürchten, Frankreich wolle verstärkt seinen billigen Atomstrom auf den deutschen Markt bringen. Die Börsendaten aus Frankfurt. Der Aktienindex DAX legte zu auf 7.091 Punkte. Der Kurs des Euro 1,0105 $. Damit verbilligte sich die US-Währung auf 1,9355 €. Im Alter von 65 Jahren ist heute in Tunesien der frühere italienische Ministerpräsident Bettino Craxi gestorben.
Arrogant, korrupt, ja verbrecherisch. Noch zu seinen Lebzeiten hatte die italienische Geschichtsschreibung über den ehemaligen Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Sozialistischen Partei Italiens ihr Urteil gefällt. Als Anfang der 90er Jahre das ganze Ausmaß der sogenannten Schmiergeldrepublik bekannt geworden war, als öffentlich wurde, dass sich vor allem Parteien jahrelang durch Schmiergeld und Bestechung finanziert und sich sogar Ministerpräsident Craxi selbst dabei bereichert haben soll, da brach das politische System Italiens in sich zusammen. Die schmähliche Vertreibung der Galionsfigur von Korruption und Schmiergeld aus Rom aber änderte nichts daran, dass die Auswirkungen des Bestechungsskandals das Land Italien auf Jahre hin lähmten. Die politische Moral war auf einem Tiefpunkt, die Bürger fühlten sich von der Politik und ihren Repräsentanten betrogen und verkauft. Nach seiner Flucht nach Tunesien wurde Craxi von der italienischen Justiz in Abwesenheit zu insgesamt 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Heute Nachmittag erlag er einem Herzinfarkt.
Mehr als 100 Tage nach den Wahlen in Österreich haben Sozialdemokraten und konservative Volkspartei eine Neuauflage ihrer Koalition besiegelt. Die Präsidien beider Parteien billigten in der Nacht ein gemeinsames Regierungsprogramm. Darin blieb allerdings die Ressortverteilung offen. Sie soll noch in dieser Woche ausgehandelt werden. Der Test eines neuen Raketenabwehrsystems für die US-Armee ist fehlgeschlagen. Dabei hätte eine Interkontinentalrakete, die vom kalifornischen Stützpunkt Vandenberg gestartet war, über dem Pazifik von einer anderen Rakete abgefangen werden sollen. Warum der Versuch scheiterte, ist nach Militärangaben noch nicht klar. Die Pläne für das Abwehrsystem gehen auf das SDI-Projekt aus den 80er Jahren zurück.
Etwa 2000 Menschen haben in Belgrad an der Trauerfeier für den Serben Selko Rasnatovic teilgenommen. Er war als Kriegsverbrecher unter dem Namen Arkan gesucht worden. Sein Leichnam wurde nicht, wie angekündigt, aufgebahrt. Dies nährte Spekulationen darüber, dass Arkan noch am Leben sei. Jugoslawische Medien hatten gemeldet, ein Attentäter habe ihn am vergangenen Samstag in einem Belgrader Hotel umgebracht.
Eine erhöhte Steuer auf Kampfhunde ist nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zulässig. Die Berliner Richter gaben der Stadt Roßlau in Sachsen-Anhalt Recht, die für Kampfhunde eine achtfach höhere Steuer als für andere Hunde verlangt. Die Stadt sieht in den Tieren eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die Polizei in Hessen sucht nach einem unbekannten Täter, der gestern Abend einen Polizisten ermordet hat. Während einer Radarkontrolle bei Bad Hersfeld wurde der Beamte in seinem Zivilbus aus kurzer Distanz erschossen. Ein weiterer Beamter wurde verletzt. Das Phantombild zeigt einen etwa 55-jährigen Mann. Er soll mit thüringischem oder sächsischem Dialekt sprechen. Und hier die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch. Ziehung A 3, 33, 40, 43, 47, 48, Zusatzzahl 32. Ziehung B 4, 5, 7, 34, 38, 48, Zusatzzahl 41. Die Superzahlen 1 und 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 8, 7, 8, 3, 5, 0, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 3, 2, 8, 9, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. Januar.
Dem Wind verdanken wir neue Wolken. Nach einem nördlichen Dreh schwenkt der Morgen wieder um auf Nordwest bis West. Und damit haben Wolken über der Nordsee freie Bahn. Dort über der Nordsee tanken sie Feuchtigkeit und die schlägt sich in Lagen oberhalb von 400 Metern als Schnee nieder. In Lagen darunter in der Regel als Regen. Gegen Nachmittag wird dann auch der Wintersonne südlich der Donau ein Riegel vorgeschoben. Schnee- und Regenwolken landauf, landab. Am Meer auch morgen noch die ein oder andere Sturmböe. Im Flachland frisch bis starker Wind, sonst weht er schwach. Nur am Niederrhein und am Meer liegen die Werte heute Nacht über dem Gefrierpunkt. Am Tag Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad. Unmittelbar an den Alpen Dauerfrost. Der Neuschnee in Lagen oberhalb von 400 Metern optimiert die Wintersportmöglichkeiten. Zwischen 30 und 60 Zentimeter Neuschnee werden erwartet. Unterhalb von 400 Metern wird das Wochenende regnerisch. Es bleibt kalt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22:30 Uhr.